Ja, vielen Dank euch beiden dafür, dass ihr das Anspiel so toll vorgetragen habt. Überhaupt möchte ich euch als Bioler an dieser Stelle schon mal ganz herzlich danken für euren Einsatz heute in diesem Gottesdienst. Ihr macht das wirklich großartig. Ich finde, da können wir auch jetzt schon noch mal einen Applaus für euch geben. Es ist ja schon inzwischen sehr deutlich geworden, dass wir uns in diesem Gottesdienst mit dem Vater Unser auseinandersetzen. Und bevor ich ein paar Gedanken dazu sage, möchte ich noch selber ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier heute in diesem Gottesdienst treffen können. Ich danke dir, ja, dass wir diesen BU-Abschlussgottesdienst feiern dürfen in deinem Namen. Ich danke dir, dass du ja uns so 8 so tolle Absolventen geschenkt hast. Ich danke dir für die 2 Jahre, die wir gemeinsam verbringen konnten, wo wir mehr über dich lernen, von dir erfahren konnten. Ja, und ich danke dir, dass wir uns überhaupt hier zum Gottesdienst treffen können, dass es auch gerade in diesen aktuell sehr besonderen Zeiten möglich ist, Herr. Herr, und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns jetzt von deinem Wort her, Herr, wenn ich jetzt ein paar Gedanken über dein Wort, über das Gebet des Vaterunsers teile, Herr, dass ja, du mich gebrauchst, mir die richtigen Worte schenkst, Herr, und dass du ja das sagst, was du uns sagen möchtest dadurch. Herr, es soll darum gehen, dass wir mehr von dir verstehen, dass wir dich besser kennenlernen. Und darum möchte ich dich jetzt um deinen Segen bitten. Amen. Das Vater Unser. Es ist vermutlich das bekannteste Gebet der Welt. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch das Vater Unser kennt oder zumindest von diesem Gebet schon einmal gehört hat. Das Vater Unser stammt ursprünglich aus der Bibel. Ich glaube, das wissen wir. Und die Version, die allermeisten von uns kennen von dem Vater Unser, die stammt aus der Lutherbibel. So wie Emilio es ja auch eben schon einmal vorgelesen hat, mit bisschen was davor und bisschen was danach, die 2 Verse. Das Vaterunser, wie wir es kennen. Aber wisst ihr, was ich erstaunlich finde? Von den Personen in den Interviews betet kaum einer das Vaterunser für sich persönlich zu Hause. Die 4 interviewten Personen sind Mitglieder unserer Gemeinde, die alle ein aktives, persönliches Leben mit Jesus Christus führen. Und deshalb ist es ihnen auch wichtig, dass sie regelmäßig in der Bibel lesen, dass sie auch regelmäßig beten. Und wenn sie beten, dann wollen sie ernsthaft mit Gott reden und nicht nur irgendwelche Worte aneinander reihen. Und das halte ich für eine sehr, sehr grundsätzliche Sache beim Thema Gebet, wenn man an Jesus Christus glaubt und seinem Wort folgen möchte, dass man betet und dass man sich daran ausrichtet. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt, den ich ein bisschen näher mit uns betrachten möchte, nämlich echtes Glaubensleben. Es soll um echtes Leben im Glauben gehen. Und dazu lese ich aus Matthäus 6 noch einmal die Verse 7 und 8 aus der neuen Genfer Übersetzung. Deswegen ein bisschen anders, als wir es vielleicht aus der Luther-Übersetzung kennen. Da steht, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Diese beiden Verse stehen direkt davor, bevor Jesus seinen Jüngern das Vaterunser lehrt. Beim Beten sollen wir nicht irgendwelche Worte sagen, nicht irgendwelche Wörter aneinander reihen. Sondern Gott, der weiß doch eh, was in unserem Innern vorgeht. Wir können ihm doch gar nichts vormachen. Und ich finde das so verrückt, denn das Anspiel von gerade eben von euch hat ja gezeigt, was wir Menschen mitunter aus diesem Gebet machen, was Gott uns beigebracht hat. Aus dem Vater Unser. Denn wir machen aus dem Vater Unser eine Formel, die wir aufsagen. Und damit verliert es seinen eigentlichen Status als Gebet. Diese Gefahr gibt es beim Vater Unser. Marvin hat da eben als derjenige, der das Vaterunser hier gebetet hat, ein paar treffende Sätze gesagt, die zum Ausdruck bringen, was für Missverständnis überhaupt bei diesem Thema Gebet oder auch beim Gebet des Vaterunsers gibt. Meine kleine Auswahl davon. Gott, ich will nichts Besonderes, ich habe nur mein tägliches Gebet gesagt. Hör mal zu, Gott, ich möchte endlich fertig werden. Heute dauert das mit dem Beten viel länger als sonst. Da sitze ich brav und tue meine Pflicht und plötzlich bist du da und rüttelst an mein Problem. Mit anderen Worten, Gott, lass mich beten, aber lass mich in Ruhe. Bei einem der Interviews ist diese missverständliche Haltung, die es gibt, auch deutlich geworden. Dreimal das Vaterunser beten, um die Sündenvergebung zu bekräftigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich im Sinne dessen ist, wie Gott sich ursprünglich gedacht hat, wie wir beten sollen und auch, ja, wie wir das Vaterunser beten sollen. Was sich Gott überhaupt beim Thema Gebet gedacht hat. Denn ja, Jesus hat uns dieses Gebet, er hat uns dieses Vaterunser gegeben, damit wir uns an diesem orientieren können. Es ist ein Gebet, in welchem es darum geht, Gott als Vater anzusprechen, weil er sich für uns interessiert, weil er eine direkte Verbindung zu uns haben möchte. Das ist das, was es eigentlich bedeutet, Vater unser im Himmel. Ein Gebet, wo Gottes Name geehrt werden soll, ernst genommen, wertgeschätzt. Das bedeutet, geheiligt werde dein Name, was wir manchmal einfach so daher sagen. Es ist ein Gebet darum, dass auf unserer Welt, hier auf der Erde, das geschieht, was Gott sich wünscht. Das bedeutet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Hinter diesen Worten, die wir manchmal nur so daher sagen, steckt so viel dahinter. Und es ist eben immer diese Gefahr, wenn man etwas häufiger betet, dass man vergisst, was man da eigentlich sagt. Es geht nicht darum, irgendeine Formel zu sprechen. Und deshalb möchte ich dir heute die folgende Frage stellen. Wie betest du? Tust du das überhaupt? Und tust du das in der Art und Weise, wie Gott es durch die Bibel zum Ausdruck bringt? Oder gebrauchst du es eher so als Formel? Vielleicht am Abend vorm Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufstehen. Prüfe dich einmal selber, ob dein Glaubensleben echt ist und wie echt es ist. Ich will dir Mut machen, dass du das wirklich ernst machst, das Leben mit Gott. Dass du die Bibel als Maßstab setzt, denn sie ist Gottes Wort an uns Menschen. Er hat uns dieses Wort mitgegeben. Und ich will dir Mut machen, dass du mit Ernsthaftigkeit zu Gott betest und wirklich sagst, was dich beschäftigt. Wirklich sagst, was in dir vorgeht. Und das möchte ich vor allen Dingen euch 8 Absolventen wünschen. Ich hoffe, dass durch die 2 Jahre biblischen Unterrichts hier deutlich geworden ist, dass ein Leben mit Gott keine lästige Pflichtübung ist. Dass es darum gar nicht geht. Sondern, dass Gott sich eine Verbindung zu euch wünscht, eine persönliche Verbindung. Und dass ihr diese Verbindung auch möglichst pflegt und lebt. Ich möchte euch Mut machen, ein echtes Glaubensleben zu Jesus Christus zu leben und zu finden. Das wünsche ich euch und natürlich auch jedem anderen, der hier im Gottesdienst ist. Das war der erste Punkt, auf den ich eingehen wollte. Echtes Glaubensleben. Als zweites möchte ich auf echtes Vergeben eingehen. Und da möchte ich zunächst einmal etwas ganz Wesentliches sagen. Und zwar geht es in dem Vaterunser ja auch um Vergebung. Das Wort Vergebung kommt da drin vor, das kommt in der Bibel noch ein bisschen häufiger vor. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Erstmal zu dem ersten Teil und auch zu dem Vergeben, wie es in der Bibel auftaucht. Gott soll uns unsere Schuld vergeben. Jetzt fragst du dich vielleicht in diesem Moment, was für eine Schuld denn? Ich mache doch das meiste eigentlich richtig, so ein schlimmer Mensch bin ich doch gar nicht. Und da möchte ich ein paar Sätze zu sagen, die heute vielleicht nicht mehr jeder hören möchte oder auch nicht jeder wahrhaben will. Und deswegen möchte ich jetzt ein paar Sätze zu dem Thema Sünde sagen. Ein Wort, welches wir sehr selten im Alltag benutzen. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht mehr wissen, was Sünde bedeutet. Wie oft verwendest du denn das Wort Sünde in deinem Alltag? Oder wie oft hörst du davon, von Sünde? Wie oft hörst du dieses Wort überhaupt? Ich muss sagen, in meinem Alltag geschieht das ziemlich wenig und ich glaube, dass wir sehr, sehr wenig über Sünde sprechen. Und auf der einen Seite ist es auch gut, dass das so ist, denn wir sollen nicht leichtfertig über Sünde reden, wir sollen nicht darüber spaßen. Aber auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass wir vergessen, was Sünde eigentlich ist. Und ich habe den Eindruck, dass das immer mehr in unserem Land passiert, dass wir vergessen, was Sünde eigentlich ist. Denn die Bibel macht sehr deutlich, dass Sünde das größte Problem des Menschen ist. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was bedeutet das? Wir Menschen, du und ich, die wir hier sitzen, sind alle wunderbar gemacht, von Gott erschaffen. Aber wir haben alle ein und dasselbe riesengroße Problem und das ist eben das Problem namens Sünde. Sünde bewirkt, dass wir von Gott getrennt sind. Die Verbindung ist gekappt, wir können sie nicht wiederherstellen. Wie beim Telefonanruf, Verbindung weg. Zwischen uns und Gott ist durch die Sünde ein riesiger Graben, den wir nicht überwinden können. Wir können da nicht rüberspringen. Wir schaffen das nicht. Das ist das, was die Bibel über Sünde sagt. Und in der Nähe von Gott, Gott ist perfekt, in der Nähe von Gott kann keinerlei Sünde existieren. Nichts kann davon in seiner Nähe bestehen. Sünde und Gott, das passt einfach nicht zusammen. Wie Feuer und Wasser. Gott ist perfekt und der Schmutz der Sünde, er kann nicht in seiner Nähe sein. Aber genau da setzt dieses Vergeben unserer Schuld an, was uns in der Bibel im Neuen Testament durch Jesus Christus gezeigt wird, wie das passiert. Denn jeder von uns Menschen trägt diese Sünde in sich. Das ist eine Wahrheit, die die Bibel zum Ausdruck bringt. Aber Gott selber hat ja einen Ausweg für dieses Problem geschaffen. Für uns, für dich und für mich hat Jesus das möglich gemacht. Denn Gott selber ist durch Jesus Christus auf die Erde gekommen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, nicht als Herrscher, nicht als König, der in der Welt regiert, seine Macht aufbaut, sondern als Diener, als derjenige, der eigentlich der Gott ist, der eigentlich der Höchste ist, sich aber erniedrigt und für uns stirbt am Kreuz, einen grausamen Tod am Kreuz von Golgatha. Und damit ist zwischen uns Menschen und Gott, wo dieser Graben ist, den wir nicht überwinden können, Jesus Christus die Brücke geworden. Und das Einzige, was wir tun müssen, um über diese Brücke zu gehen, ist, ja zu Gott zu sagen, ja zu Jesus Christus und das anzuerkennen und zu sagen, ja Gott, ich bin ein Sünder. Ich habe dieses Problem und ich kann nicht aus meiner eigenen Kraft zu dir kommen. Wir müssen ja zu Jesus sagen und dann ist Gott bei uns. Das ist das, was die Bibel im Wesentlichen zum Ausdruck bringt und worum es an dem Grundsatz der Bibel geht. Das ist die gute Nachricht vom Kreuz von Golgatha. Das ist die gute Nachricht, die für jeden Einzelnen von uns gilt. Das Angebot, was jedem von uns offen ist. Gott hat einen ungemein hohen Preis gezahlt. Er hat Jesus Christus gesandt. Er ist in den Tod gegangen. Aber deswegen können wir bei ihm sein. Und die Frage, die ich dir jetzt an dieser Stelle stellen möchte, ich weiß nicht, wie du zu dem Glauben stehst, ob du zu dem Ganzen sagst, nee, damit will ich nichts zu tun haben, oder ob du sagst, ja, ich bin da schon seit Jahren dabei. Ich möchte dir diese Frage stellen, möchtest du dieses Geschenk annehmen und möchtest du, wenn du das schon getan hast, voll und ganz damit leben? Ich kann dir nur Mut machen, dieses Geschenk anzunehmen, denn es ist das größte Geschenk aller Zeiten. Ein größeres Geschenk wird es nicht mehr geben. Das ist die Grundlage allen Lebens, dass Jesus für uns gestorben ist. Und diese Grundlage allen Lebens, die macht so einiges möglich, denn sie sorgt dafür, dass wir mit Gott verbunden sein können. Dafür steht bei dem Kreuz der senkrechte Balken und da gibt es noch einen waagerechten Balken. Das ist die Verbindung von uns Menschen untereinander. Gott macht es auch möglich, dass wir als Menschen untereinander eine enge Verbindung haben können. Und dieses mit dem Vergeben, mit Vergeben auch untereinander, dazu möchte ich auch noch eingehen. Und dazu lese ich jetzt noch mal ein paar Verse, Verse 12, 14 und 15 aus Matthäus 6. Da steht Folgendes, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Das ist ein bisschen anders als nach der Luther-Übersetzung. Und dann steht in Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Sehr wichtig für das Verständnis dieser Verse ist, dass diese die Vergebung durch Jesus Christus am Kreuz voraussetzen. Denn wenn Jesus hier von der Vergebung spricht, spricht er nicht von dieser einen großen Sündenvergebung, wenn wir einmal Ja zu Jesus sagen und ja, wir wollen zu dir gehören. Gott, wir bitten dich, dass du unsere Sünden wegnimmst. Ich will zum Team Jesus gehören. Das ist an dieser Stelle nicht gemeint, das ist Grundlage, sondern es geht hier vor allen Dingen um die Pflege des Lebens mit Gott, wenn wir Ja gesagt haben. Darum geht es. Wenn wir einmal Ja gesagt haben, dann können wir uns sicher sein, dass Gott uns die Tür nicht zumacht. Seine Vergebung ist ein Geschenk aus Gnade. Für unsere Fehler ist er ja extra ans Kreuz gegangen. Und deshalb können wir uns dieses Geschenk nicht verdienen. Und auch wenn wir mal irgendwie einen anderen Menschen uns schwer tun, ihm zu vergeben, dann ist es nicht so, dass der Zugang komplett versperrt ist. Aber was Jesus hier in diesen Versen auch zum Ausdruck bringen möchte, und ich glaube, das wird deutlich, dass es ihm auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir bereit sind, einander zu vergeben. Im Bild des Geldes, der Finanzen einmal gesprochen, Gott hat uns eine Schuld vergeben, die ist im Bereich von, sagen wir mal, mehreren Milliarden Euro. Und dann sagt er, sollen wir doch auch bereit sein, die 20, 30 Euro, die uns andere Menschen zufügen, bereit sein zu vergeben. Oder wenn uns jemand auch mal sehr schwer verletzt und es tausende Euro sind, dass wir auch dann bereit sein sollen zu vergeben, weil es nichts ist im Gegensatz zu dem, was Gott uns vergeben hat. Auch wenn wir denken, ja, wir sind ja eigentlich gut unterwegs und Gott muss mir gar nicht so viel vergeben. Dieses Problem Sünde ist sehr viel größer, als wir denken. Und das, was Gott dafür uns getan hat, stellt alles andere in den Schatten. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht bereit sind, anderen Menschen zu vergeben, ihnen zu verzeihen, dann distanziert Gott sich ein Stück weit von uns. Das ist das, was diese Stelle hier zum Ausdruck bringt. Er entfernt sich nicht komplett von uns, er macht die Tür nicht komplett zu, aber es hat Konsequenzen für unser Leben und das spüren wir dann auch in unserem Alltag. Wir schaden uns vor allem selber damit, wenn wir nicht bereit sind, anderen Menschen ihre Fehler zu vergeben. Und das ist manchmal ganz schön kompliziert, anderen Menschen ihre Fehler zu verzeihen. In dem Anspiel ist das ja eben auch eine große Herausforderung gewesen für Marvin mit dem Christian, den er nicht vergeben wollte. Und wie ist das denn, wenn Menschen uns wirklich tief verletzen? Führ dir mal irgendeine Situation vor Augen, wo jemand dich schwer verletzt hat. Vielleicht mit fiesen Worten, vielleicht mit Mobbing, vielleicht mit Ablehnung. Dadurch, dass er irgendwie sich hinterhältig dir gegenüber verhalten hat. Dann ist das plötzlich ganz schön schwierig, damit anderen Menschen zu vergeben. Aber Jesus sagt, dass es nicht gut ist, wenn wir stur bleiben und nicht bereit sind zur Vergebung. Denn das schadet unserer Nähe zu Gott. Und dazu möchte ich auch ein kurzes Beispiel aus meinem Leben erzählen, dass das unserer Verbindung mit Gott schadet. Denn vor über 2 Jahren hatte ich einmal eine Phase in meinem Leben, wo ich viel Mist erlebt habe im Umgang mit anderen Christen. Ich hatte viele Konflikte erlebt, viel Streit, viele tiefe Verletzungen. Und dann war ich in dieser Phase an einem Punkt, wo ich keinen Bock mehr hatte, Menschen zu vergeben. Das konnte ich nicht mehr übers Herz bringen. Ich habe ihnen viel mehr das Gericht Gottes gewünscht. War eine sehr herausfordernde Zeit. Und durch diesen ganzen Mist und auch diese Wut, die in mir gewesen ist, fiel mir das mit dem Vergeben ebenso schwer. Und solange ich das nicht konnte, habe ich gemerkt, wie schwierig das plötzlich gewesen ist mit dem Leben mit Gott. Wie trocken das geworden ist, wie hart das geworden ist. Wenn man sich mal Zeit zum Bibellesen genommen hat, wenn man mal ins Gebet gegangen ist, so richtig eine Distanz gespürt. Das ist wie wenn man zwischenmenschliche Konflikte hat, man spürt dann auch, da ist was miteinander, da hat man vielleicht nicht so einen freien Kopf. Aber wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, dann hat das in unsere Beziehung zu Gott erhebliche Konsequenzen. Und ich wusste tief in mir, irgendwann muss ich diesen Menschen vergeben. Aber einige Zeit konnte ich das nicht. Wenn Menschen uns verletzen, dann kann es unglaublich schwer sein, zu vergeben. Und irgendwann, nach einiger Zeit, sind mehrere Wochen ins Land gezogen. Dann habe ich mal diese Vergebung ausgesprochen vor Gott. Natürlich habe ich mich überhaupt nicht danach gefühlt. Aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, sich bewusst dafür zu entscheiden, anderen Menschen zu vergeben. Manchmal ist das ein bisschen einfacher und die Situation war es sehr hart für mich. Denn letztendlich ist es so, ich bin nicht der Richter von Menschen. Wenn Menschen mir Schaden zufügen, ob leicht, ob mittelschwer oder ob ordentlichen Schaden, ich bin nicht der Richter, ich muss es an Gott abgeben. Das ist das, wie wir damit umgehen sollen, aber ihr merkt, in manchen Situationen ist es hart. Und das bewirkt sehr viel. Und in dem Moment, wo ich das mal endlich gemacht habe, endlich mal diesen Schritt gehen konnte, ja, ich vergebe, ich möchte ihnen wirklich vergeben, auch wenn ich gerade denke, nee, eigentlich fühle ich das noch nicht. Das hat ganz schön viel bewirkt in meinem Leben. Da ist nach und nach die Verbindung zu Gott, ja, wieder deutlich mehr Nähe reingekommen, deutlich mehr Freiheit. Auch wenn man das nicht von einem Tag auf den anderen geht. So einfach ist das nicht im Leben. Aber die Beziehung zu Gott, die kann dann wieder ganz neu aufleben, wenn wir Bereitschaft haben zur Vergebung. Und deshalb möchte ich dir heute Mut machen, dass du anderen Menschen vergibst, wenn sie dir Schaden zugefügt haben. Dass du ihnen bereitwillig vergibst. Führ dir mal jemand vor Augen, der dir einfällt. Bestimmt fällt dir irgendjemand ein, wo du denkst, tue ich mich schwer. Dann will ich dir Mut machen, ins Gebet zu gehen, aktiv zu vergeben. Und wenn es möglich ist, dass du dann auch mit der Person sprichst. Denn Aussprache ist sehr gut. Wo Vergebung ausgesprochen und gelebt wird, da ist Gott ganz nah. Und das ist gut für dich und für mich und für unser Leben. Deswegen will ich dir dazu Mut machen. Deshalb meine Empfehlung für dich, sei bereit zu vergeben. Auch wenn es manchmal richtig hart sein kann, es ist gut für dich. Gott belohnt das. Zum Schluss möchte ich euch Absolventen noch einmal was zusprechen. Ich hoffe, dass in dieser Zeit des biblischen Unterrichts ihr einfach viel über Gott und das Leben mit Gott lernen konntet. Und ich hoffe und wünsche euch, dass es nicht beim Lernen geblieben ist über irgendwelche Inhalte, sondern dass sich das auch nach und nach in eurem Leben widerspiegelt. Das ist mein persönlicher Wunsch für euch, für jeden Einzelnen von euch. Ich wünsche, dass ihr ein echtes Glaubensleben mit Gott führen könnt, dass ihr in dem Bewusstsein leben könnt, dass Gott euch eure Schuld vergeben hat, dass Sünde nicht mehr zwischen euch steht, wenn ihr darum bittet, und dass ihr als Vorbilder vorangeht und bereit seid, auch anderen Menschen ihre Fehler zu vergeben. Das wünsche ich vor allem euch, aber natürlich auch allen anderen, die hier sind und auch sonst. Gott segne euch im Speziellen dabei und jeden Einzelnen von uns. Amen.